ARD.
Genauso begeistert, wie man ihre Inthronisierung aufgenommen hat, genauso begeistert hat man dann letztendlich auch ihren Tod aufgenommen. Das Land hat ihren Tod dann letztendlich gefeiert.
18. Februar 1516. Geburtstag der englischen Königin Maria I., genannt die Blutige.
Der erste Protestant, der ihr Opfer wurde, war ein Domherr von St. Paul. Noch im selben Monat, Februar 1555, wurden zwei Landpfarrer, Saunders und Taylor, und Bischof Hooper von Gloucester lebend verbrannt.
Die Liste ihrer Opfer ist lang. Etwa 300 Protestanten lässt Maria I. in ihren gerade mal 5 Regierungsjahren brutal hinrichten. Englands erste Königin ist deshalb als Bloody Mary in die Geschichte eingegangen, als blutige Maria. Historikerin Helga Schnabel-Schüle findet den Beinamen nicht ganz gerecht.
Also dass Personengruppen, die des Hochverrats angeklagt worden sind, hingerichtet worden sind, das gab es bei Heinrich dem VIII. Auch. Die Beinamen Maria die Katholische oder eben auch Maria die Spanische würden ihr sicher eher gerecht. Bloody Mary, für uns dann auch noch mit dem Cocktail verbunden, und insofern finde ich, ist sicher der schlechteste Beiname für sie.
Der Name für den blutroten Drink aus Tomatensaft und Wodka soll von Marias Schreckenstaten inspiriert worden sein. Tatsächlich aber gilt sie zu Beginn ihrer Herrschaft in England als milde und tolerante, vom Volk umjubelte Königin. Um die Wandlung der frommen Maria zur mörderischen Monarchin besser zu verstehen, muss man bei ihrem Vater beginnen, Heinrich der VIII., der Monarch, der 2 seiner 6 Ehefrauen köpfen ließ. England, Anfang des 16. Jahrhunderts. Die sogenannten Rosenkriege lagen noch nicht lange zurück, in denen sich das Haus Tudor die Krone Englands gesichert hatte. Doch kaum an der Macht steckt die junge Dynastie in der Krise. Heinrich der VIII., der 2. Herrscher aus dem Haus Tudor, ist zwar verheiratet mit Katharina von Aragon, doch Stammhalter bleiben aus.
Alle meine Söhne wurden totgeboren. Seit fast 20 Jahren bekomme ich tote Söhne. Jetzt ist sie über das Alter hinaus, in dem sie Kinder gebären kann.
So der König im Film mit Richard Burton als Heinrich der VIII.
Der männliche Thronfolger ist die beste rechtliche Garantie für den Bestand der Dynastie. Das muss man überhaupt betrachten, um einfach diese fast Hysterie, die ausbricht um diesen legitimen Nachfolger, der geboren werden muss, um das überhaupt in seiner ganzen Tragweite zu verstehen.
Katharina schenkt Heinrich zwar keine Söhne, aber eine gemeinsame Tochter überlebt das Kindbett. Maria Tudor, geboren am 18. Februar 1516, heute vor 510 Jahren.
Diesmal ist es eine Tochter. Durch Gottes Gnade werden die Söhne folgen.
Hatte Heinrich der VIII. Nach ihrer Geburt gehofft, vergebens. Damit gilt Maria zunächst als offizielle Thronerbin und genießt eine entsprechende Erziehung. Ihre spanische Mutter Katharina von Aragon legt größten Wert auf Frömmigkeit und die Achtung päpstlicher Autorität. Und Heinrich der VIII. Schmiedet schon früh Heiratspläne für seine Tochter, aber auch für sich selbst. Seine Wahl fällt auf eine Hofdame. Anne Bullen soll den ersehnten männlichen Thronerben zur Welt bringen. Nur Heinrich ist bereits verheiratet und der christliche Glaube sieht Scheidungen nicht vor.
Heinrich der VIII. War ein religiöser Mann und er war ja zunächst auch dem ganzen Katholizismus überhaupt nicht feindlich gesonnen. Nur der Papst war ein bestimmtes Hindernis, weil der eben die Ehe nicht annullieren wollte.
Der Regent und die Religion. Als Mann der Tat stellt Heinrich der VIII. Sich 1534 schließlich gegen den Papst und erlässt die sogenannte Suprematsakte.
Es heißt darin, dass der König die oberste Gewalt in allen Entscheidungen bezüglich des Wohls seiner Untertanen hat, weltlich und geistlich.
Der englische König macht sich damit zum Oberhaupt der Kirche in England und das Parlament segnet den Sonderweg ab. Die Heirat Heinrichs mit Anne Bullen und der damit verbundene Bruch mit Rom gilt als Geburtsstunde der anglikanischen Kirche und als persönliches Drama für dessen Tochter Maria.
Ungefähr als sie 11 Jahre alt war, ab diesem Zeitpunkt betrieb Heinrich der VIII. Die Trennung von seiner Frau. Dann, als sie 15 war, wurde die Mutter vom Hof verbannt auch. Und dann schließlich, als sie 17 war, wurde die Scheidung dann der Eltern auch vollzogen und ihre Halbschwester Elisabeth geboren, bereits aus der zweiten Ehe Heinrichs des Achten.
Für illegitim erklärt, abgeschoben vom Hof. Und ein Vater, der sich in Marias Augen gegen Gott selbst versündigt. Traumatische Erfahrungen für den Teenager.
Wenn man wirklich überzeugter Katholik ist, und das war sie ja, sie hat überhaupt keine Differenz zum Papst in irgendeiner Art und Weise gehabt oder zu dieser römischen Kirche, dann muss das ein ganz tiefschürfendes Ereignis gewesen sein, was vielleicht ihr späteres rigoroses Vorgehen auch wieder erklärt.
Der katholische Glaube ist Maria Halt in unsicheren Zeiten, vielleicht der einzige, sehr zum Ärger des inzwischen vom Papst exkommunizierten Königs. Der zunehmend reizbare Koloss unterzieht seine Tochter schließlich einer demütigenden Zeremonie, berichtet der britische Historiker Richard Rex.
Groveling before him.
Sie kriecht zu ihm auf die erniedrigendste Art und Weise. Und diese Erfahrung muss besonders hart für sie gewesen sein, da sie von ihrem Glauben absolut überzeugt war. Sie musste in Anwesenheit ihres Vaters dem Papst abschwören und ihren Vater um Vergebung bitten, so wie man Gott um Vergebung bittet. Sie musste ihre Illegitimität anerkennen.
Marias Schicksal dreht atemberaubende Pirouetten. Die dritte Frau Heinrichs des Achten bringt 1537 einen Sohn zur Welt. Damit rückt Marias Thronfolge in weite Ferne. Als Heinrich der Achte 1547 stirbt, erbt sein 10 Jahre alter Sohn Eduard die Krone. Doch der kränkliche König stirbt 1553. Maria steht also erneut auf Platz 1 der Thronfolge, aber nur kurz. Denn ihre Großnichte Jane Grey reklamiert nun den Thron für sich, eigentlich auf Position 3 der Nachfolge. Maria gibt aber nicht klein bei und ruft sich am 9. Juli 1553 selbst zur Königin aus.
Die Bevölkerung jubelte ihr zu und Anhänger liefen zu ihr, um ihr die Unterstützung zuzusagen. Und dahinter steckt eine tiefe Verbundenheit dann letztendlich doch der englischen Bevölkerung mit der angestammten Dynastie.
Sagt Historikerin Helga Schnabel-Schüle, Expertin für Geschlechtergeschichte. Das Volk hält zu Maria, doch der Kronrat äußert Vorbehalte.
Schon beim Regierungsantritt wurden ja Pamphlete geschrieben gegen weibliche Herrschaft. Das war ja schon etwas, was in England ging, was ja im Reich oder in Frankreich gar nicht gegangen wäre.
Die Empfehlung, ihre Berater zu heiraten, damit ein Mann wenigstens an der Regierung beteiligt ist, braucht Maria die Erste nicht. Die Sicherung des Fortbestands der Tudor-Dynastie liegt auch in ihrer DNA. Die Wahl der Königin fällt auf Spaniens designierten Herrscher Philipp II., zum Entsetzen des ganzen Landes. Denn gemeinsam mit dem erzkatholischen König und wirtschaftlichen Konkurrenten Englands will Maria I. die Zeit zurückdrehen. Ihr Ziel?
Dieses Reich in die Einheit der Kirche Christi zurückzuführen und ihm die alte Religion und den ehrenvollen Ruf wiederzugeben.
Diese Vorstellung, ich kann den Katholizismus wieder etablieren, weil die Tatsache, dass ich nach all diesen Widrigkeiten überhaupt die Herrschaft in diesem Königreich erlangt habe. Also es war so etwas wie göttliche Vorsehung. Also musste Gott auch der Auffassung sein, dass sie den Katholizismus wieder reinstallierte. Das war aber absolut unpolitisch gedacht.
Ihre Hoheit wäre glücklich, wenn alle Untertanen dieselbe Religion friedlich annehmen würden. Ihre Majestät wünscht nicht, ihre Untertanen dazu zu zwingen.
Leere Worte, wie sich zeigen wird. Im Juli 1554 heiraten Maria I. und Philipp. Das Volk grummelt, geht aber nicht auf die Barrikaden. Denn eine Heirat bedeutet auch den potenziellen Fortbestand der etablierten Dynastie durch Nachkommen und nicht neue Konflikte um die Krone. Die Engländer sehnen sich nach Frieden und guten Nachrichten. Und die gibt es auch bald, berichtet Historiker Richard Rex.
Jeder glaubte Ende des Jahres 1554, Maria sei schwanger. Im April 1555 machte in London sogar das Gerücht die Runde, die Königin habe ein Kind geboren. In den Straßen brach Jubel aus, die Brunnen wurden mit Wein gefüllt, Feuerwerke entzündet.
Doch der erhoffte Thronerbe bleibt aus. Zwei Scheinschwangerschaften erleidet Maria die erste wohl während ihrer Regierungszeit. Ihre Ehe bleibt kinderlos, der Fluch der Tudors, wenn man so will. Von Anfang an steht Marias Regierung unter keinem guten Stern, dynastisch, außenpolitisch und religionspolitisch. 1557 lässt sich Maria von Philipp II. In den Krieg Spaniens gegen Frankreich hineinziehen. Dabei verlieren die Engländer Calais, ihre letzte Bastion auf dem Kontinent. Aber vor allem Marias zunehmend rigorose Versuche, den Katholizismus wiederzubeleben, bringen das englische Volk gegen seine Monarchin auf.
Gott möge Königin Marias Herz vom Götzendienst abwenden oder ihre Tage abkürzen,
heißt es in einem zeitgenössischen Gebet. Doch Maria denkt nicht daran, einzulenken. Statt mit religiöser Toleranz versucht sie, den Engländern ihre Form des Protestantismus auf dem Scheiterhaufen auszutreiben.
Ich will nicht, dass jemand verbrannt wird, ohne dass bei solchen Gelegenheiten gute Predigten gehalten werden.
Historiker Richard Rex.
Marias Ruf wurde vor allem dadurch etabliert, wie diese Verbrennungen in die Geschichte eingingen. Und der entscheidende Faktor war hier das Erscheinen des Buches der Märtyrer von John Fox 1563. Eigentlich eine englische Kirchengeschichte, aber Marias Herrschaft nimmt einen sehr großen Platz dort ein. Dieses Buch hat den Mythos der Bloody Mary zementiert.
Perrottine Massey wurde als Ketzerin verurteilt. Auf dem Scheiterhaufen gebar sie ihren Sohn. Ein Augenzeuge rettete den Jungen sofort. Aber der Gerichtsdiener bestand darauf, dass das Kind auch sterben solle. Folglich wurde der Säugling wieder in die Flammen geworfen.
Schildert Chronist John Fox eine der Szenen, die sich zwischen 1555 und 1558 für jeden sichtbar in ganz England abspielen.
Es wird so eine Kategorie protestantischer Märtyrer geschaffen. Personengruppen, die sich überhaupt nicht in ihren Zielen und in ihren Ansichten überhaupt nicht so einheitlich sind, werden durch diesen Akt der Hinrichtung, sozusagen des gemeinsamen Leidens, dann eigentlich überhaupt erst zu einer homogenen Gruppe gemacht.
Eine Gruppe, der sich auch die Nummer 2 der englischen Thronfolge zugehörig fühlt. Marias Halbschwester Elisabeth, Tochter aus Heinrichs zweiter Ehe, hatte sich im konfessionellen Streit abwartend verhalten. Für eine Weile lässt Maria sie deshalb im Tower einsperren, vermutlich auch aus Furcht, sie könne ihr den Thron streitig machen. Doch Elisabeth bleibt am Leben. Ihre Stunde wird noch kommen. 1558 verschlechtert sich der Gesundheitszustand Marias I. zusehends. Von Geburt an hatte sie mit Krankheiten zu kämpfen. Dazu die psychischen Traumata, die Trennung von der Mutter, die Bastardisierung, wie es heißt, durch den Vater und die Scheinschwangerschaften. Am 17. November 1558 stirbt Maria I. an der Grippe. Politisch und privat gescheitert, als Bloody Mary im Volk verhasst.
Genauso begeistert, wie man ihre Inthronisierung aufgenommen hat, genauso begeistert hat man dann letztendlich auch ihren Tod aufgenommen. Das Land hat ihren Tod dann letztendlich gefeiert.
Die Königin ist tot! Lang lebe die Königin!
Elisabeth I., Marias Schwester und Thronfolgerin, führt England in das sogenannte Goldene Zeitalter, verankert den Protestantismus im Land und regiert fast 10-mal so lange wie Maria. Beerdigt sind die durch ihren Glauben getrennten Schwestern nebeneinander.
Dass sie so unterschiedlich eigentlich waren und dass Elisabeth viele Fehler nicht macht, die Maria gemacht hat. Alle sozusagen diese politischen und historischen Differenzierungen werden dadurch eigentlich wieder aufgehoben. Zwei Schwestern, zwei Vertreterinnen einer Dynastie und da liegen sie jetzt für alle Zeiten friedlich vereint. Das ist doch eigentlich auch wieder ein schönes Bild.
Partner beide in Thron und Grab. Hier ruhen die beiden Schwestern, Elisabeth und Maria, in der Hoffnung auf eine Auferstehung.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Herwig Katzer. Redaktion Christoph Tiegel und Frank Zirpins. Nächste Folge über den flämischen Botaniker Carolus Clusius, der die Tulpenmanie in den Niederlanden auslöste.